Faktensammler, der Bioökonomie-Podcast.
Hallo zusammen, ich bin's wieder, Podcaster Nikolaus Möbius, und heute haben wir Fakten gesammelt zur Mentalität, deren Wandel und ihre Bedeutung für die Gesellschaft. Auch das ist ein Thema im Wissenschaftsjahr 2021 zum Schwerpunkt Bioökonomie. Schön, dass ihr da seid. Und los geht's mit den News. Ihr habt die Wahl, und zwar die Bio-Wahl, denn wenn wir erst in einer Bioökonomie leben, wird unser Alltag anders sein als heute. Diese Wahl eröffnet euch ein Projekt des Fraunhofer Instituts für System- und Innovationsforschung ISI auf der Website bio-wahl.de. Können uns technische Innovationen helfen, nachhaltig zu leben? Soll der Staat durch Verbote und Anreize für Nachhaltigkeit im Alltag sorgen? Sind wir bereit, auf vieles zu verzichten, um Klima und Umwelt zu retten? Ihr könnt euch mit Fragen wie diesen auf der Internetseite auseinandersetzen. Denn die Frage ist doch am Ende, in welcher Bioökonomie-Zukunft möchtest du leben? Und was ist zu tun, um in deiner Wunschzukunft zu landen? Um dir deine eigene Meinung bilden zu können, kannst du auf der Seite mit der Biomart-App herausfinden, welche Bioökonomie-Zukunft am besten zu dir passt. Der Biomart funktioniert hier in etwa wie der Wahlomat. Auf der Website bio-wahl.de kannst du dich auch über Ausstellungen in der Experimenta Heilbronn, dem Senckenberg Naturmuseum Frankfurt am Main und über Workshops und Aktionen informieren. Vieles geht da übrigens auch digital. www.bio-wahl.de. Das Projekt Bauzaunausstellung Bioökonomie findet statt, ist im Mai in Potsdam gestartet. 8 weitere Städte, darunter Halle, Bochum und Bremen, werden folgen. Auf Bannern an den Bauzäunen soll über das Potenzial der Bioökonomie informiert werden. Daneben gibt es viele Veranstaltungen zum Thema, die gestreamt und aufgezeichnet werden. Könnt ihr euch dann alle auch anschauen im Web unter wissenschaftinderstadt.de, alles andere mit einem Minus getrennt, also wissenschaft-in-der-stadt.de. Die Bauzäune mit den Ausstellungen sollen bis Ende des Jahres zu sehen sein. Stellt euch vor, ihr findet etwas ganz und gar schrecklich, etwa joggen gehen. Jeden Tag, egal bei Eis oder Schnee, brütender Hitze, Regen oder Wind, aber ihr merkt auch, euch fehlt einfach die Fitness für den Alltag. Ihr wisst, ihr müsst also etwas tun. Ja, dann schraubt ihr am besten erstmal eure Motivation ganz weit nach oben und legt einfach los. Besser noch aber, ihr unterhaltet euch mit Leuten, die das schon ganz lange machen und Erfolg damit haben. Ihr begreift so langsam, dass die harte Arbeit sich auszahlt, und ganz und gar unbemerkt ändert sich eure Einstellung. Die Sichtweise also auf das Joggen. Es ist gar nicht mehr so hart und anstrengend, sondern kann richtig Spaß machen. Ihr habt also eure Mentalität verändert. Viele von euch kennen das bestimmt, haben es selbst schon einmal erlebt. Ob dieser Sinneswandel aber auch bei großen Themen, etwa der Bioökonomie, klappt, genau das ist die Fragestellung eines Forschungsteams von der Uni Jena. Es nennt sich Mentalitäten im Fluss, Vorstellungswelten in modernen biokreislaufbasierten Gesellschaften. Abgekürzt wird es ganz einfach Flumen. Meine Podcast-Kollegin Maria Strache hat sich mit dem Mitarbeiter der Forschungsgruppe Dr. Martin Fritz getroffen, er ist Soziologe, und sie hat ihn gefragt, was Bioökonomie für ihn ganz persönlich bedeutet.
Zunächst mal muss ich sagen, Bioökonomie ist für mich schon hauptsächlich ein Begriff im Kontext meiner Arbeit. Persönlich hatte ich da bisher nicht so einen Bezug dazu. Aber durch meine Arbeit und auch durch die Definition, mit denen ich mich da beschäftigt habe, die ja besagen, dass die Bioökonomie das Arbeiten mit Lebewesen ist, mit organischen Materialien und eine Orientierung an Kreisläufen, habe ich da vielleicht eine Meinung dazu entwickelt. Viele glauben ja, dass unsere Wirtschaft im Vergleich zu unserer jetzigen fossilen Ausrichtung durch die Bioökonomie nachhaltiger und umweltfreundlicher gestaltet werden kann. Und nach allem, womit ich mich bisher beschäftigt habe, muss ich sagen, kann ich diese Ansicht nur bedingt teilen. Denn einerseits ist es zwar gut und notwendig, dass die Verwendung klimaschädlicher Rohstoffe wie Kohle und Öl reduziert werden auf ein absolutes Minimum. Aber damit unsere Wirtschaft wirklich nachhaltig wird, muss meiner Meinung nach noch ein anderes Prinzip hinzukommen, welches bisher zu wenig beachtet wird. Und das ist das Prinzip der Suffizienz. Das besagt eben, dass neben der immer effektiveren Verwendung von Energie und Materie auch wir darüber diskutieren müssen, wie viel wir als Gesellschaft insgesamt maximal verbrauchen, um Natur und Umwelt nicht irreversibel zu schädigen. Es geht also darum, bei der Suffizienz festzulegen, einerseits, was ist nötig, um ein gutes Leben für alle sicherzustellen, sozusagen so einen sozialen Grundsicherung oder sozialen Boden zur Verfügung zu stellen, und andererseits darum festzulegen, was ökologisch maximal möglich ist. Und dann sollte man sich halt innerhalb dieses Rahmens bewegen. Und das sollte auch für die Bioökonomie gelten, meine ich. Hier reicht es halt nicht, von Kohle einfach auf Holz umzusteigen und statt Plastik Pflanzenfasern zu verwenden, wenn trotzdem weiterhin der Gesamtenergie- und Materialverbrauch ansteigt, dann wäre einfach nicht genug Landfläche auf der Erde, um das alles zu produzieren. Die Ausbreitung von Monokulturen würde weitergehen, Arten würden weiter aussterben und soziale Konflikte und Ungleichheiten weiter verschärft.
Das stimmt. Also da muss man ja verschiedene Fragen und Ansätze mit einbeziehen. Flum, was kann man sich denn darunter vorstellen und was macht ihr dann eigentlich in eurer Forschungsgruppe, die ja seit dem 1. März 2019 gestartet ist und auch über 5 Jahre läuft?
Ja, genau. Flumen, diese Abkürzung, das ist sozusagen die Umkehrung von Mentalitäten im Fluss. Ne, und da im Name, das sagt es eigentlich schon, wir beschäftigen uns mit Mentalitäten. Und das ist so eine Art konzeptueller Begriff, der umfasst Grundhaltungen, Einstellungen, gemeinsame Vorstellungswelten von Menschen. Und wir untersuchen, wie diese sich verändern, wenn eben die Rohstoff- und Energiebasis der Gesellschaft sich wandelt, weg von fossilen hin zu biobasierten Grundstoffen. Und unsere Annahme dabei ist, dass diese biobasierten Kreislaufwirtschaften andere Formen von zum Beispiel Zeit- und Zukunftsbewusstsein, andere Formen von Selbst- und Weltverhältnissen und auch andere Lebensweisen verlangen und hervorrufen als fossile Durchflusswirtschaften, wie wir sie jetzt noch haben und in der Vergangenheit ja auch hatten. Und dann sind wir mit 2 Disziplinen sozusagen auch interdisziplinär. Wir forschen nämlich einerseits historisch. Da schauen wir uns in der Vergangenheit an, wie die Einführung von fossilen Rohstoffen die in den Köpfen der Bevölkerung verankerten Vorstellungen ihre Leben und die Gesellschaft als Ganzes verändert haben. Wir schauen sozusagen erstmal auf den Übergang von einer biologisch basierten Wirtschaft, wie sie früher ja vorlag, hin zu einer fossilen Wirtschaft, um zu verstehen, wie es dabei zu dieser Steigerungs- und Wachstumslogik gekommen ist, die wir heute haben, und um dann daraus zu lernen für den heute anstehenden Übergang wieder von einer fossilen hin zu einer biobasierten Kreislaufwirtschaft. Das ist also der eine Teil, historisch. Dann forschen wir auch soziologisch, und zwar einerseits qualitativ. Hier haben wir 4 Fallstudien zu verschiedenen Spielarten der Bioökonomie. Einmal untersuchen wir in Deutschland diese sogenannten Bioenergiedörfer. Dann untersuchen wir in Finnland die Forstwirtschaft. Wir untersuchen in Spanien den Olivenanbau und in Estland die sogenannte Semi-Subsistenzlandwirtschaft. Das sind Aktivitäten, ähnlich wie sie in Deutschland in Schrebergärten, in Kleingärten gemacht werden, nur dort halt mit einer viel stärkeren Selbstversorgungskomponente, dass die Menschen nicht nur in ihrer Freizeit aus Spaß eigenes Obst und Gemüse anbauen, wie bei uns, sondern schon hauptsächlich auch zur Selbstversorgung. Und andererseits haben wir dann schließlich diesen quantitativ-soziologischen Teil, in dem ich stark involviert bin. Dort analysieren wir Bevölkerungsumfragen zu speziell bioökonomischen Themen, aber auch allgemein zu sozial-ökologischen Themen. Zweitens bereiten wir dann eine eigene Umfrage vor zu Einstellungen zur Bioökonomie. Und drittens untersuchen wir noch, darum geht es ja nachher noch ein bisschen ausführlicher, glaube ich, die Sozial- und Erwerbsstruktur in der Bioökonomie. Also die Frage, wer arbeitet, unter welchen Arbeitsbedingungen, welche Sektoren und Berufe gehören dazu und so weiter.
Genau, da gehen wir später nochmal darauf ein, wie sich so die Erwerbsstruktur ändern kann, ändern soll oder ändern muss. Jetzt am Anfang nochmal Flum, Mentalitäten im Fluss. Ihr seid zwar am Anfang, aber vielleicht kannst du ja schon mal was sagen, was ihr vielleicht rausgefunden habt, wie es denn überhaupt um die bioökonomische Mentalität in der Gesellschaft steht. Und wo du auch eben meintest, ihr guckt euch auch die historische Perspektive an. Was kann man denn vielleicht auch aus der Vergangenheit lernen?
Ja, zur historischen Perspektive vielleicht später. Erstmal könnte ich berichten von den bisherigen Analysen von Umfragedaten, die wir dazu gemacht haben. Da haben wir sozial-ökologische Mentalitäten im Allgemeinen in den Blick genommen. Das heißt, hier sind in die Untersuchung Haltungen zu einer ganzen Reihe von sozialen, politischen und umwelt- und naturbezogenen Themen eingegangen, zum Beispiel zur nachhaltigen Mobilität, zur Energiewende, aber eben auch zur Landwirtschaft und Ernährung, die ja beide Teile der Bioökonomie sind. Und wenn man da verschiedene statistische Methoden anwendet, lassen sich so in etwa 10 verschiedene Mentalitäten entdecken in der deutschen Bevölkerung, die dann auch das gesamte gesellschaftliche Spektrum abdecken. Da gibt es zum Beispiel Menschen mit Einstellungsmustern, die sich durch eine prinzipielle Offenheit und Modernität sowie durch den Wille, die Gesellschaft aktiv mitzugestalten, auszeichnen. Denen ist soziale Gerechtigkeit wichtig, genauso wie Umweltschutz. Die bezeichnen wir als ökosozial aktiv bürgerliche Mentalitäten, so als ein Beispiel. Dann gibt es auch noch Mentalitäten, bei denen eher das Eigeninteresse der Menschen im Vordergrund steht, eine Orientierung an Konsum und an materiellen Dingen erfolgt und nur wenig Interesse für Umweltthemen aufgebracht wird. Und dann gibt es als letztes Beispiel vielleicht noch diese dezidiert antiökologischen Mentalitäten, bei denen Menschen sich gegen die verschiedenen Teile einer Nachhaltigkeitstransformation aussprechen und auch weiterhin so als besonders umweltschädlich bekannte Praktiken wie einen sehr hohen Fleischkonsum oder SUV-Fahren, bei denen sie das auch betont in Szene setzen und verteidigen wollen gegen eine von ihnen als solche bezeichnete Verbotspolitik. Das kennen wir ja alles aus dem politischen Diskurs. Also so gibt es ganz viele Mentalitäten, nicht nur eine, viele Mentalitäten, die beziehen sich auch aufeinander, grenzen sich teils explizit voneinander ab, können sich nahestehen. Aber das Interessante für uns als sozialwissenschaftliche Gruppe ist dabei, dass sich diese einzelnen Mentalitäten auch an bestimmten sozialen Positionen häufiger finden und an anderen so gut wie gar nicht. Es gibt also so eine Übereinstimmung zwischen Mentalität und sozialer Position. Finden sich zum Beispiel die ökosozial aktivbürgerlichen Mentalitäten sind häufiger unter höher gebildeten und etwas überdurchschnittlich verdienenden Personen zu finden, sowie unter Leuten, die in ihrem Erwerbsleben viel mit anderen Menschen zu tun haben, die so einer interpersonellen Arbeitslogik folgen, wie wir sagen, während auf der anderen Seite die antiökologischen Einstellungsmuster und solche, die an der fossilen Wirtschaftsweise festhalten wollen, kommen häufiger bei Personen vor, die zwar materiell relativ durchschnittlich dastehen, deren Bildungsabschlüsse aber etwas niedriger sind und die häufiger in Berufen arbeiten, die eher durch technische und ökonomische Logiken instrumenteller Art geprägt sind. Also das wären so die einzelnen Mentalitäten. Da das aber recht komplex ist, haben wir auch noch eine etwas einfachere Darstellungsweise sozusagen, nämlich haben wir diese verschiedenen Mentalitäten noch zusammengefasst in drei große Lager, um auch so die politischen Konstellationen, die damit verbunden sind, in Deutschland abzubilden. Da gibt es dann einmal das ökosoziale Lager, wo diese ganzen Mentalitäten mit drin sind, die grundsätzlich positiv gegenüber gesellschaftlichen Wandel und Umwelt- und Klimaschutz eingestellt sind. Und die, das ist auch wichtig, die halt noch bereit sind, persönlich auch diese Idee der Suffizienz, die ich am Anfang angesprochen habe, zu unterstützen und ihre Lebensweise dann zumindest teilweise auch danach auszurichten. Da sind Personen aller Einkommensschichten drin in diesem ökosozialen Lager, aber eher höher gebildete, sozial und kulturell tolerante Menschen. Und wenn man es tatsächlich noch nach Parteipräferenz differenzieren will, wären das eher die Wähler von Linkspartei, Grün und SPD, also dieses Rot-Rot-Grün sozusagen. Die Analysen, die wir da gemacht haben, die sind aus dem Jahr 2018. Und da gehörten circa ein Viertel, also 25% der Befragten, zu diesem Lager. Demgegenüber, das zweite Lager steht dem quasi diametral entgegen. Das ist das, wie wir es nennen, regressiv-autoritäre Lager. Das, wie der Name schon vermuten lässt, eher an den derzeitigen Praktiken, die ökologisch schädlich sind, festhalten möchte. Und im sozialen Bereich auch eher so sozial-darwinistische Vorstellungen vertritt, wo es eher um Leistung, Wettbewerb und Stärke geht, als um Hilfe und Kooperation. Dieses Lager ist auch in allen Einkommensschichten zu finden, geht bis in die Mitte der Gesellschaft rein. Da finden sich überdurchschnittlich viele Wähler von CDU, FDP und AfD. Mit ca. 17% ist es aber etwas kleiner als dieses ökosoziale Lager. Und schließlich gibt es drittens noch ein, das ist dann aus politischer Sicht das interessanteste Lager, ein sogenanntes liberal steigerungsorientiertes Lager. Dieses bricht die Polarisierung zwischen den anderen beiden ein bisschen auf, positioniert sich zwischen den beiden und umfasst Mentalitäten, die gekennzeichnet sind durch so eine grundsätzliche Offenheit gegenüber Wandel. Dieser darf jedoch nicht die aktuelle Lebensweise in Frage stellen. Die Leute wollen also ihren materiellen Lebensstandard gerne behalten, was bei diesem Lager auch kein Wunder ist, denn da finden sich eher die Personen mit überdurchschnittlichen Einkommen und Besitzständen einerseits. Andererseits finden sich da halt eben aber auch die Wählerinnen von sowohl der Grünen Partei als auch CDU und FDP, sodass hier so eine Mischung ist aus den einkommensstärksten Leuten, die dann entsprechend auch die wohlhabendsten und einflussreichsten Leute der Gesellschaft sind. Und da in diesem Lager entscheidet sich dann, welche Richtung die Entwicklung einschlagen wird, so vermuten wir. Wie viele dieses Lager schlagen sich auf die eine Seite Richtung Nachhaltigkeit, wie viele gehen eher in Richtung des autoritären Lagers. Das sind dann genau die politischen Prozesse, die sich da widerspiegeln und die vielleicht schon bei der kommenden Bundestagswahl
ablaufen. Okay, 10 verschiedene Mentalitäten und diese drei großen Lager. Es sind ja schon ganz schön viele verschiedene Interessen und auch Interessenskonflikte, die man da auch berücksichtigen muss. Wie schafft man es denn? Oder habt ihr da vielleicht eine Idee, irgendwie jede Mentalität irgendwie mitzunehmen auf diesem Weg hin zu einer bioökonomischen Kreislaufwirtschaft?
Ja, also wir gehen davon aus, dass sich diese Mentalitäten langsam wandeln. im Laufe der Zeit. Deswegen ja auch der Titel Mentalitäten im Fluss. Wie das jetzt natürlich genau im Einzelnen aussieht, das muss jetzt halt über die Jahre beobachtet werden. Wovon sich unser Ansatz aber unterscheidet, den wir mit diesen Mentalitäten haben, ist diese andere Ansicht, die ja davon ausgeht, dass man mit bestimmten Maßnahmen die Akzeptanz sozusagen für Umweltpolitiken und für bioökonomische Strategien irgendwie erhöhen kann, indem man zum Beispiel die Bevölkerung aufklärt und sowas. Das halten wir zwar für sinnvoll, aber auch nur begrenzt, weil die Menschen in diesem regressiv-autoritären Lager zum Beispiel, die haben ja schon von vornherein so eine Abwehrhaltung eingenommen. Jetzt mal ein anderes Beispiel, was nicht Bioökonomie ist, gegen Windräder zum Beispiel. Ja, die wird man dann schlecht überzeugen können, auch mit den besten Argumenten, dass es gut wäre, jetzt verstärkt überall Windräder aufzubauen, um den Klimawandel zu stoppen. Aber ja, wir haben halt im Hintergrund unseres Mentalitätskonzeptes steht halt auch so eine soziologische Theorie von Bourdieu, die wir leicht abgewandelt haben und ergänzt haben um ökologische Komponenten. Und da ist halt schon auch vorgesehen, dass sich Mentalitäten wandeln können, und zwar über die Praxis, über die Lebensweisen. Wenn die Menschen tatsächlich anfangen, was weiß ich, weniger Fleisch zu essen, eine andere Mobilitätsform zu haben und andere Rohstoffe zu nutzen, dann wird sich das sozusagen wie in so einer Art Rückkopplungsschleife mit den Mentalitäten nach und nach verändern. Also letztlich, was wir als Lösung bieten können, ist halt, dass wir müssen halt hoffen, dass politisch sich die richtigen Konstellationen ergeben, die dann entsprechende Gesetze und Regelungen beschließen, die die Lebensweise, die Veränderung der Lebensweise unterstützen. Und dann wird dieser Prozess der Rückkopplung mit den Mentalitäten langsam in Gang gesetzt.
Pierre Bourdieu, da erinnere ich mich auch an mein Studium in der Politikwissenschaft. Und der hatte ja diese Feldtheorie. Da hat er ja auch den Begriff Kapital. Und wenn viele so jetzt Kapital hören, dann denkt man vielleicht immer nur an, naja, Geld und Profit und so. Also das ökonomische Kapital, aber da gibt es eben auch das kulturelle Kapital, ne? Also diese verschiedenen Sachen. Und so ein bisschen an diese Mentalitäten musste ich auch da schon daran denken, dass es da eben verschiedenes Kapital gibt und sich das natürlich total auch wandelt. Ich glaube ja, man kann natürlich reden und vielleicht sollten auch die Gruppen doch aufeinander zugehen und also vielleicht sollte man auch nicht ja so verschlossen sein, um mit jemandem da vielleicht auch drüber zu reden, weil nur so, glaube ich, lassen sich nicht nur so, sondern unter anderem auch so, lassen sich eben Mentalitäten verändern und sind im Fluss. Was sind denn so die Herausforderungen und Chancen für Wirtschaftsbereiche oder Erwerbspersonen etc. im Zuge einer Transformation hin zu einer Bioökonomie?
Ja, da denke ich, wird es eine zentrale Herausforderung für alle Bereiche sein, dass organische Stoffe wachsen müssen, bevor sie genutzt werden können. Fossile Rohstoffe lagern im Boden und können einfach nach Bedarf schneller oder langsamer abgebaut werden. Organische Stoffe hingegen wachsen. Das heißt, wir müssen warten und die Produktion kann nicht einfach nach Belieben gesteigert und beschleunigt werden. Wenn wir an das Wachstum von Bäumen denken, um Holz zu produzieren, dieses dauert halt Jahrzehnte. Und daraus folgt, dass die einzige Möglichkeit, den Ertrag an Biomasse zu erhöhen, den man ja braucht für die Bioökonomie, wäre es halt mehr Land- und Ozeanflächen eventuell dafür zu nutzen. Da haben wir aber heute schon die Grenzen der nachhaltigen Nutzung leider schon überschritten, sodass da weitere Ertragssteigerungen durch mehr Landnutzung kaum möglich sind, sondern höchstens durch Innovationen, die wiederum die Effizienz erhöhen, dass mehr Ertrag pro Stück Land möglich ist. Aber auch hier sind wieder die Optimierungsmöglichkeiten begrenzt, denn alles, was am Ende als biologisches Produkt herauskommt, muss ja vorher auch schon als Material und Energie hineingegangen sein. Diese Grenzen, die da also bestehen für die Nutzung von Stoffen und Energie, denke ich, wird uns die Bioökonomie noch viel stärker aufzeigen als vorher schon die fossile Wirtschaft. Das wird also eine Herausforderung sein, denke ich. Auf der anderen Seite könnte es eine Chance sein, dass der Vorortanbau biologischer Rohstoffe in Kombination mit diesem Kreislaufprinzip, was man ja auch immer nicht vergessen darf, dass dadurch mehr lokale Produktions- und Konsumnetzwerke entstehen. Und diese lokalen Netzwerke wiederum, die werden ja gemeinhin als positiv gesehen auch in den Wirtschaftswissenschaften. Sie reduzieren die Abhängigkeit von globalen Lieferketten, stärken die Krisenresilienz jetzt in Corona-Zeiten zum Beispiel, wenn die Grenzen dicht sind. Also das wäre zum Beispiel eine Chance, die ich da sehen würde.
Im Projekt Flumen bist du ja auch im Besonderen für das Thema Erwerbsstruktur tätig. Wie lässt sich denn überhaupt feststellen, wer in der Bioökonomie arbeitet? Also welche Wirtschaftsbereiche überhaupt jetzt dazu zählen und welche nicht? Gibt es da auch wieder so eine Kategorien, so eine Checkliste, die man abarbeiten kann?
Ja, im Prinzip ja. Also es gibt sozialwissenschaftliche Umfragen und darauf basierende Statistiken. Die liefern uns Informationen über die Erwerbstätigkeit der Menschen nachgehen, oder denen Menschen nachgehen. Und dazu gehört eben auch zum Beispiel der Wirtschaftszweig und der Beruf, in dem sie arbeiten. Und viele bisherige Studien haben sich auf diese Wirtschaftszweige konzentriert und dann da diejenigen raus identifiziert und gemessen, die nach irgendeiner Definition von Bioökonomie, es gibt ja mehrere, dann zu ihr dazugehören. Eine Definition besagt zum Beispiel, dass die Bioökonomie sich halt mit der Produktion und Verarbeitung von tierischen, pflanzlichen und mikroorganismischen Rohstoffen beschäftigt, sowie innovative Methoden erforscht, wie diese besser zu nutzen sind. Wenn man dann diese Definition anlegt, werden dann Wirtschaftszweige wie die Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei in die Bioökonomie mit einbezogen. Die sind ja immer mit dabei sozusagen. Aber dann auch bestimmte Bereiche der herstellenden und verarbeitenden Branchen, soweit die mit biobasierten Stoffen arbeiten, wie Holz oder Leder oder Lebensmittel. Und auffällig ist auch, dass immer Forschung und Entwicklung im Bereich der Biotechnologie mit dazu gezählt wird. Was aber variiert zum Beispiel und in anderen Definitionen vorkommt, in anderen nicht, ist das auch Dienstleistungen im Zusammenhang mit biobasierten Rohstoffen und Produkten einbezogen werden oder eben auch nicht manchmal. Und wenn sie einbezogen werden, dann zählt zum Beispiel der ganze Bereich der Gastronomie mit zur Bioökonomie dazu, also Restaurants, Cafés und so weiter, sogar bis hin zu Diskotheken und Nachtclubs, weil sie eben Getränke ausschenken und damit zur Bioökonomie gehören, weil diese Getränke so ein biologisches Produkt sind, biobasiertes Produkt.
Oder mit dem aber mit bei Ökostrohhalm, ja.
Genau. Das ist früher auch schon mal, ja.
Ja.
Aber bei diesen Messkonzepten, die sind für uns nicht so ganz geeignet, weil die auch viel mit Schätzungen arbeiten müssen. In vielen Bereichen kann man nämlich gar nicht sagen, ob die jetzt zur Bioökonomie gehören, weil die nicht nur mit biobasierten Stoffen arbeiten, sondern auch mit genauso gut mit fossilen oder mineralischen, zum Beispiel in der Baubranche. Die Baubranche nutzt Holz genauso wie Steine oder Zement. Dann müssen halt diese Messkonzepte irgendwie schätzen und gucken, was sie noch für Statistiken haben und haben dann irgendeine Holzbauquote, die sie errechnen können und können dann sagen, okay, die ist, sagen wir mal, 15%, dann machen wir in unseren Schätzungen, dass die Baubranche zu 15% Bioökonomie ist. Wenn die diese Schätzung haben, können wir auf die Art und Weise berechnen, wie viele Beschäftigte in der Bioökonomie arbeiten, wie hoch der Anteil am Bruttosozialprodukt ist und so weiter. Wir als Soziologinnen sind aber eher daran interessiert, welche Beschäftigungsbedingungen in der Bioökonomie herrschen und wie sie sozial zusammengesetzt ist. Da helfen uns solche Schätzungen nicht weiter. Wir müssen dann eher von dieser allgemeinen Ebene weg hin zur konkreten Ebene der Jobs gehen. Und deswegen haben wir zusätzlich zu den Wirtschaftszweigen noch die Informationen über die Berufe der Befragten aufgenommen und das sozusagen gegeneinander abgeglichen, Wirtschaftszweige und Berufe, und daraus dann eine Klassifikation von Jobs gebildet, in der wir drei Typen von Jobs unterscheiden, nämlich solche, die erstens zur Kernbioökonomie gehören, wie wir sagen. Das sind solche Jobs, wo sowohl der Wirtschaftszweig als auch der Beruf eindeutig als Bioökonomie identifiziert werden können. Dann gibt es Jobs in der weiteren Bioökonomie. Hier kann nur eins von beiden eindeutig zugeordnet werden. Beim anderen ist es so eine Mischform wie beim Bau häufig, dass fossile und biobasierte Rohstoffe eingesetzt werden. Und dann gibt es noch eindeutig Jobs, die halt nicht zur Bioökonomie. Wenn wir drei Typen haben, können wir sehr anschaulich dann die Arbeitsbedingungen und die soziale Zusammensetzung zwischen diesen Jobs vergleichen. Da haben wir zum Beispiel Folgendes festgestellt. Dann erstmal für Finnland, weil das ein sehr überschaubares Beispiel ist, detaillierte Analysen durchgestellt. In Deutschland sind wir gerade dabei und da kann ich dann später auch schon mal was zu sagen. Aber für Finnland hat sich herausgestellt, dass in der Bioökonomie dort sogenannte atypische Arbeitsverhältnisse überdurchschnittlich häufig auftreten. Atypisch heißt, die Leute arbeiten hier zum Beispiel viel mehr als in anderen Bereichen abends und nachts, an Wochenenden, in Schichten, in Teilzeit. Sie sind häufig befristet nur eingestellt. Sie arbeiten als Solo-Selbstständige. Und aus allgemeinen arbeitssoziologischen Studien wissen wir, dass solche atypischen Arbeitsbedingungen häufig mit prekären Einkommens- und Lebenssituationen einhergehen, weil die Leute halt weniger verdienen und weniger planen können. Aber das konnten wir jetzt noch nicht so genau prüfen, weil hier die Informationen im Datensatz noch fehlen. Weiter arbeiten in der Bioökonomie auch deutlich mehr Männer als Frauen. Die Bildung ist niedriger als in anderen Wirtschaftsbereichen. Und ja, wir sehen den Hauptgrund für diese Ergebnisse darin, dass halt die Land- und Forstwirtschaft einerseits einen sehr hohen Anteil hat an der Bioökonomie und da die traditionellen Arbeitsformen durchschlagen sozusagen. Und auch die Gastronomie hat auch einen sehr hohen Anteil an der Bioökonomie. Und beide Bereiche sind halt stark an so tägliche, jahreszeitliche Rhythmen gebunden, auch im Umgang mit Pflanzen, Tieren und Menschen im Fall der Gastronomie. Die Arbeit ist in kleinen Familienbetrieben häufig. Ja, also. Und der andere Fakt, der häufig betont wird in politischen Bioökonomie-Strategiepapieren, dass biotechnologische Forschung und Entwicklung ja Motor sein soll für eine zukunftsträchtige Bioökonomie. Da können wir sagen, da arbeiten sehr, sehr wenige Menschen tatsächlich in diesem Bereich. Das hat für die also in der Bioökonomie herrschenden Arbeitsbedingungen und sozialen Faktoren statistisch gar keine Auswirkungen,
Ah,
weil
interessant.
drei, vier Leute arbeiten.
Ihr seid gerade an Deutschland dran, an der Fallstudie. Wie sieht es da aus? Was habt ihr da bis jetzt rausgefunden?
Ja, da zeigen sich auch ganz interessante Entwicklungen. Also da haben wir jetzt erstmal nur so die Erwerbsstruktur untersucht, noch nicht die sozialen Faktoren. Und da sieht es folgendermaßen aus. Von 2011 bis 2019 ist die Beschäftigung in der Bioökonomie leicht gesunken. Und zwar von 6,3% auf 5,6% an allen Erwerbstätigen. Das heißt, wenn man es in absoluten Zahlen ausdrücken will, 2011 waren 2,5 Millionen Beschäftigte in der Bioökonomie und 2019 2,3 Millionen Beschäftigte. Also ein leichter Rückgang, der hauptsächlich auf die weitere Rationalisierung in der Landwirtschaft zurückzuführen ist. während 2011 noch ein Drittel aller Beschäftigten in der Bioökonomie, in der Landwirtschaft tätig waren, sind es jetzt oder waren es 2019 nur noch ein Fünftel. Also da wird weiterhin stark auf Maschinisierung gesetzt in der Landwirtschaft und Arbeitskräfte abgebaut. Ja, demgegenüber ist die Beschäftigung in der Gastronomie ist in Deutschland relativ stabil geblieben. Die macht über die Zeit hinweg immer gut ein Drittel der deutschen Bioökonomie aus und ist damit auch sozusagen der größte Bereich. Und dann folgen die herstellenden Wirtschaftszweige, die sind auch leicht abgefallen von 20% auf 17%. Aber es gibt auch einige interessante Beschäftigungszuwächse. Und zwar eher in den Branchen, die halt eher für so eine moderne, zukunftsorientierte Bioökonomie stehen. Deutschland zum Beispiel ist im Bereich der biotechnologischen Forschung und Entwicklung die Beschäftigung gestiegen von 72.000 Personen auf 96.000 Personen circa. Aber das für uns überraschendste Ergebnis war, dass es den größten Anstieg in Beschäftigung bei der Bioökonomie beim Groß- und Einzelhandel gab mit biobasierten Produkten. Da waren es 2011 nur 55.000 Beschäftigte und 2019 waren es schon 144.000 Beschäftigte. Und das sehen wir als Indikator dafür, dass in der Bevölkerung die Nachfrage gestiegen ist nach biobasierten Produkten und der Handel dann eben dementsprechend darauf reagiert hat, mehr solche Produkte anbietet und dann auch entsprechend mehr Händler in diesen Bereichen arbeiten. Genau, das sind unsere ersten Ergebnisse und zur sozialen Zusammensetzung der Bioökonomie, da analysieren wir gerade die Daten noch.
Ich wollte nochmal fragen, das hatten wir ja am Anfang auch angesprochen, dass ihr auch die historische Perspektive da beleuchtet. Was kann man dann da vielleicht aus der Vergangenheit lernen im Umgang, wenn man so einen Prozess anstoßen möchte?
Ja, also was diese historische Perspektive betrifft, da untersuchen wir einerseits, wie konnte es dazu kommen, sozusagen, Zuge der Industrialisierung und damit der zunehmenden Nutzung der fossilen Rohstoffe. Wie ist es in diesem Rahmen auch dazu gekommen, dass die Wirtschaft immer mehr in diesen Wachstumszwang und diese Steigerungslogik reingekommen ist, die ja als besonders ökologisch schädlich sich auswirkt? Das untersuchen wir einerseits. Da gibt es aber sehr viel Literatur dazu und verschiedene Thesen. Dann gucken wir aber andererseits auch auf so spezielle Einzelfälle in historischen Tiefenbohrungen, könnte man sagen. Da haben wir zum Beispiel sehr schön gesehen, wie sich die Ausbreitung des Automobils in den damaligen westlichen Großstädten auf das Leben der Leute ausgewirkt hat. Da gab es nämlich gar nicht so eine anfängliche Begeisterung, wie man sich das hätte vorstellen können, sondern wurden tatsächlich auch stark bekämpft am Anfang. Einbeworfen, so in Fallen gestellt, dass die Autos irgendwie zum Drahtseil gestoppt wurden und so weiter. Also, was man aus der Vergangenheit lernen kann, ist im Prinzip auch, dass es schon immer auch Konflikte gab, darum, wie und ob sich neue Technologien, andere Rohstoffe und so weiter durchsetzen und das alles, das immer auch Gegenstand von politischen und von Machtauseinandersetzungen ist. Und was man da lernen kann für heute ist halt, dass die Entwicklung, in welche Richtung es gehen soll, sollte nicht sozusagen den Mächtigen, den Konzernen, den Politikern und so weiter überlassen werden, sondern in unseren demokratischen Gesellschaften sollte jeder und jede, die es interessiert, sich einbringen und von Seiten der Politik Foren geschaffen werden, wie es ja jetzt auch immer mehr passiert, zur demokratischen Partizipation, in solchen sogenannten Stakeholder-Prozessen, wo Interessengruppen zusammenkommen, sich transparent austauschen, gemeinsam einen Nutzungsplan zum Beispiel für ein Stück Land entwickeln, dann können diese Interessenskonflikte und Nutzungskonflikte minimiert und in, sag ich mal, zivilisierte Bahnen gelenkt werden. Das wäre vielleicht was, was man jetzt schon aus diesen historischen Betrachtungen ableiten könnte, aber auch da sind die Arbeiten natürlich noch nicht abgeschlossen. Wir haben jetzt gerade vor kurzem beschlossen, dass wir als weitere Tiefenbohrung, als weitere historische Tiefenbohrung uns den Fall Zement anschauen, der ja eher so unbekannt ist. Man kennt Kohle, Öl und so weiter. Und ist aber auch ein fossiler Rohstoff, der aus Kalkstein, der wiederum zu überwältigenden Anteil aus Ablagerungen auch von Muscheltieren und Schneckengehäusen und so weiter entsteht. Und auch extrem ökologisch schädlich in seiner Verarbeitung ist und stark zum Klimawandel beiträgt. Ja, und dann untersuchen wir halt, wie hat sich Zement etabliert, wie hat es sich ausgebreitet, wie hat es die Mentalitäten der Leute verändert, dass jetzt so ein Baustoff vorlag, mit dem man Wolkenkratzer bauen konnte. Vorher gab es nur 5 Geschosse oder so und jetzt hunderte Stockwerke hohe Häuser. Mhm. Das verändert ja auch den Alltag und die Lebensweisen, so dementsprechend auch Denkweisen der Menschen.
Martin, was wünschst du dir denn für eine bioökonomische Zukunft?
Ja, also ich würde mir wünschen, dass sie nicht nur innovativ, zukunftsorientiert und technologiebegeistert ist, wie es ja gerne mal wieder gesagt wird. Das würde ich mir wünschen, aber auch, dass sie sozial gerecht organisiert wird und dass sie tatsächlich ökologisch nachhaltig gestaltet wird, im Sinne der schon eingangs angesprochenen Begrenzung des absoluten Verbrauchs an Stoffen und Energie. Ja, also ich würde mir wünschen, dass dieser Suffizienzgedanke noch stärker in den Konzepten der Bioökonomie zum Tragen kommt.
Und zum Schluss, hast du denn einen spannenden Fakt zum Thema Bioökonomie für uns?
Ja, es gibt natürlich eine Menge spannender Fakten. Ja. Ich habe mal einen rausgesucht zum Thema Tierzucht. Ja. Und zwar 2015 wurde fast die Hälfte der gesamten genutzten Biomasse in Deutschland als Tierfutter verwendet, nämlich ca. 45%. Demgegenüber stehen nur 10%, die als Nahrung für Menschen genutzt werden. Der Rest ist dann Material und Energie. Aber das zeigt meiner Ansicht nach deutlich, wie unnachhaltig auch die Bioökonomie sein kann. Ne? Wir wissen ja, eine Einschränkung des Fleischkonsums würde eine enorme Entlastung, ökologische Entlastung bedeuten und auch eine enorme Entlastung bei Landkonflikten bringen, denn die Fläche stünde ja direkt zur Verfügung für die Produktion von Lebensmitteln oder zur Bewahrung von Artenvielfalt. Stattdessen wird der größte Teil der verfügbaren Fläche einfach verwendet, um Tierfutter zu erzeugen oder um Tiere zu halten. Da gibt es noch ganz viele andere spannende Fakten dazu, auch global, wie viel da an Land genutzt wird zur Tierhaltung. Das ist auf jeden Fall immer über die Hälfte des gesamten Landes, was man landwirtschaftlich nutzen könnte, wird für Tierhaltung genutzt. Und ja, das zeigt halt auch wieder die Wichtigkeit des Suffizienzgedankens auch in einer Bioökonomie.
Suffizienz. Ja, ganz ehrlich gesagt, für mich ein ganz neuer Aspekt in diesem Thema. Vielen Dank, Maria und Dr. Martin Fritz, Soziologe von der Uni Jena vom Flumen-Forschungsprojekt Mentalitäten im Fluss, Vorstellungswelten in modernen, bio-kreislaufbasierten Gesellschaften. Für unsere eigene Website faktensammler.uni-greifswald.de suchen wir ja immer noch nach mehr Fakten zum Thema Bioökonomie und die haben wir diesmal von Daniel Trebing bekommen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter vom Bündnis Plan 3 mit dem neuen Projekt Dialog Plan 3. Hier erklärt er schon mal kurz, was dahinter steckt.
Ja, moin. Ich bin hier heute mit Daniel Trebing, dem wissenschaftlichen Mitarbeiter vom Bündnis Plan 3. Was das jetzt alles eigentlich soll, Plan 3, Bündnisse, Wir fragen ihn am besten einfach mal selber. Und Daniel, wärst du so freundlich und würdest uns einmal erklären, was wir unter Bündnisplan 3 eigentlich verstehen können?
Ja, sehr gerne. Also das Bündnisplan 3, da geht es eigentlich darum, Strukturförderung sozusagen, gerade im nordöstlichen Teil von Mecklenburg-Vorpommern, ja, zu bewerkstelligen oder umzusetzen. Und da geht es im Prinzip um ein Bündnis von verschiedenen Wirtschaftsunternehmen, aber eben auch von Wirtschaftsförderern, von der Wissenschaft, zum Teil auch von Politik. Und ja, es geht eben darum, dass so viele wie möglich im Prinzip mitmachen, um zu einer biobasierten Struktur in diesem nordöstlichen Gebiet beizutragen.
Jetzt habe ich schon gehört, biobasiert ist ja bei uns im Podcast auf jeden Fall ein großes Thema, hat ja was auch mit dem Begriff Bioökonomie zu tun. Und wir fragen unsere Gäste eigentlich mal ganz gerne, was sie denn unter Bioökonomie verstehen. Ja. Wenn du es mal kurz zusammenfassen müsstest, was wäre das denn für dich?
Ja, ich versuch's mal. Und zwar geht es bei der Bioökonomie, so wie ich es für mich verstehe, darum, ja, wir haben zurzeit im Prinzip eine eher erdölbasierte Wirtschaft, beziehungsweise Marktwirtschaft, die, ja, wie gesagt, auf fossilen Rohstoffen und Ressourcen basiert. Und es geht hierbei eigentlich um eine Transformation hin zu einer Wirtschaft, die auf nachhaltigen, also abbaubar und wieder anpflanzbaren Ressourcen basiert. Genau. Und davon hat, glaube ich, Mecklenburg-Vorpommern eine ganze Menge zu bieten, theoretisch.
Das wäre nämlich genau meine zweite Frage gewesen. Also was hat jetzt genau Mecklenburg-Vorpommern denn damit zu tun? Welche Rolle spielt das Land, in dem sich auch unsere Uni befindet und was ja durchaus wahrscheinlich nicht einfach zufällig ausgewählt wurde für dieses Projekt, für dieses Bündnis?
Genau, also ja, ich komme ja im Prinzip ursprünglich aus einer etwas größeren Stadt, aus Nordhessen, aus Kassel, und da ist man natürlich ein sehr großes urbanes Umfeld gewohnt, und als ich hier hochgezogen bin, habe ich erstmal gemerkt, wie viel Platz hier oben eigentlich ist. Und ja, was eben dieses Land ganz besonders viel zu bieten hat, ist eben Land, ist natürlich viele Moore, also die Küstengegend per se, ist aber eben auch sehr viel mehr. Also ja, Wasser, Moor und Land sind sozusagen auch, was ich jetzt auch gelernt habe im Rahmen dieses Plan 3 Bündnisses, sind die großen drei Schwerpunkte sozusagen, ja, von denen tatsächlich eine ganze Menge hier oben vorhanden ist, die man nutzen kann.
Genau, das stimmt. Also wenig Menschen, sehr viel Raum für Innovation auch, und um an die Menschen, die hier aber oben wohnen, zu kommen, gibt es jetzt ja das neue Projekt, was Dialogplan 3 heißt. Und genau, beim Bündnisplan 3 gibt es ja unterschiedliche Akteure, die mit gedacht werden. Also du hast schon gesagt, Politik, Wissenschaft, Wirtschaft. Und wenn wir jetzt uns Dialogplan 3 anschauen, was kommt da jetzt noch als Komponente mit dazu?
Genau, also eine recht wesentliche Komponente ist natürlich, was die Menschen generell von dem Thema Bioökonomie halten, wie man darüber spricht. Also da geht es wirklich um alle Akteure. Da geht es natürlich um die, die ich schon genannt habe, aber es geht eben auch um die, ja, Bürger sozusagen, die vielleicht nicht jeden Tag bislang mit der Bioökonomie zu tun hatten oder mit biobasierten Rohstoffen oder mit dem ganzen Thema, mit allem, was damit zusammenhängt. Und es geht eigentlich darum, ja, den Dialog zu fördern und vielleicht auch zu untersuchen, um besser zu verstehen, wie man vielleicht, ja, eben auch zu einem nachhaltig, also nachhaltig oder eine nachhaltige Transformation in diesem Bereich verstehe ich eben auch nur dann vollständig, wenn man eben auch die Leute mitnimmt und die Leute, ja, ihre Lebensgewohnheiten vielleicht auch ein bisschen anpassen sozusagen und ja, freiwillig sozusagen und auch, weil sie es verstehen und auch gut finden, vielleicht eben auf diese biobasierte Lebensweise auch umsteigen. Und da geht es eben darum, ja, wir versuchen mit diesem Dialogprojekt so ein bisschen Plan 3 per se zu unterstützen, indem wir eben versuchen, besser zu verstehen, wie jetzt gerade sozusagen die Gespräche über das Thema stattfinden, wer da welche Meinungen vertritt und wie man vielleicht auch noch Aufklärung, ja, in der breiten Masse betreiben kann.
Genau, also da analysiert ihr quasi den Diskurs, der jetzt gerade stattfindet. Genau. Gibt es da Methoden, mit denen ihr da arbeitet?
Natürlich, also wir gucken uns jetzt gerade im Prinzip Best-Practice-Beispiele an, werten die gerade aus. Das heißt, ja, wir gucken uns gerade in ganz Deutschland und zum Teil auch in Europa um, was gibt es da schon für ähnliche Projekte? Es gab ja hier auch schon eine Bioökonomie Vortragsreihe sozusagen von Uni Greifswald, die so im letzten halben, dreiviertel Jahr gelaufen ist. Da gab es ja immer wieder sozusagen ganz, ganz interessante Projekte und auch Regionen, die sich vorgestellt haben mit sehr, sehr spannenden Innovationen sozusagen. Und da schauen wir natürlich gerade jetzt am Anfang sehr genau hin, was die so machen, was sie besonders gut machen und ob wir das ein oder andere eben von denen auch lernen können.
Hast du da vielleicht ein Lieblingsprojekt oder ein besonderes Herzprojekt, was du kurz vorstellen könntest? Best Practice kennt ja vielleicht auch nicht jeder unbedingt, jede von unseren ZuhörerInnen. Da vielleicht einfach eine Sache vorstellen, die das ein bisschen konkret macht?
Also wir stehen natürlich noch relativ am Anfang, das muss ich gleich dazu sagen. Also wir warten gerade erst aus, wir fangen gerade an sozusagen die Gespräche zu suchen und herzustellen. Dabei sind auch schon tolle Gespräche entstanden und allein bei der Recherche ist mir zum Beispiel schon die Biodisco aufgefallen. Also da geht es um die Biodiskussion, kann man gerne googeln. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Projekt, was ja im Prinzip genau diese Diskurse sozusagen in den Vordergrund gerückt hat und eben versucht hat, relativ gut darzustellen, wie gesagt, wie eben die Meinungen, vielleicht auch die öffentlichen Wahrnehmungen zum Thema ist.
Genau, und wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Diskursanalyse ein Teil von dem Dialogplan 3 und der zweite Teil beschäftigt sich mit Citizen Science. Wenn wir das nochmal ganz kurz, also Citizen, Bürger, Science, die Wissenschaft, es scheint ja irgendwas damit zu tun zu haben, dass eben nicht nur Leute an den Unis ein Expertenwissen über ein ExpertInnenwissen verfügen, sondern wahrscheinlich auch die normalen BürgerInnen.
Ja, ganz genau. Es geht so ein bisschen darum, also Citizen Science ist eigentlich etwas ganz Altes, etwas, was es schon ganz lange gibt. Im Prinzip kann man sich vorstellen, sogar Vereine oder Gruppen, die sich zusammentun, um zum Beispiel Pilze zu sammeln. Da geht es darum, da sind eine ganze Menge interessierter Menschen, die sich ja für ein bestimmtes Gebiet sozusagen interessieren, also zum Beispiel fürs Pilze sammeln, und diese eignen sich über die Jahre auf ihre eigene Art und Weise sozusagen ganz viel Wissen an. Sie können mindestens unterscheiden, ob es eben ein giftiger oder nicht giftiger Pilz ist, den sie sammeln, und im besten Fall sogar noch bestimmen. Und das Ganze eben vielleicht auch ohne irgendwann mal die Uni besucht zu haben. Und ja, hiervon redet man im Prinzip ja von nicht ganz professionellen Wissenschaftlern, aber per se sind es im Prinzip auch Wissenschaftler, denn sie beschäftigen sich im Prinzip mit einer Thematik oder ja eben ihrem Hobby sozusagen und eignen sich dadurch ganz, ganz viel Wissen an. Und genau diese Leute sind sozusagen total interessant, auch jetzt für die, ja in Anführungszeichen, professionelle Wissenschaft. Und es geht eigentlich heutzutage darum, dass man sich wieder ein bisschen annähert, dass es vielleicht ja eben nicht nur den Elfenbeinturm gibt, wo die ganzen studierten Leute sitzen, die alle irgendwelche akademischen Grade haben, und auf der anderen Seite sitzen irgendwie die Leute, die keinen akademischen Grad haben und das hobbymäßig machen, sondern es geht eben davon, dass beide voneinander profitieren. Also ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel die Hobbywissenschaftler in Anführungszeichen ganz bestimmt von der Methodik von professionellen Wissenschaftlern das ein oder andere abschauen können. Auf der anderen Seite hat man gerade dieses aktive, wir gehen mal in den Wald und wir gucken uns das einfach mal vor Ort an und zeichnen einfach mal und malen einfach mal oder beschreiben einfach etwas, was wir sehen. Das sind vielleicht auch Dinge, wo vielleicht auch die professionelle Wissenschaft mancher heutzutage vielleicht zu theoretisiert ist. Und es geht einfach darum, genau, diese Leute, die sich sehr gut im Privaten in irgendwas auskennen, gerade im Thema Bio, gibt es da ganz, ganz tolle Leute, die sich ja einen sehr alternativen Lebensstil angeeignet haben, der sehr biobasiert ist zum Beispiel. Es gibt Leute, die sozusagen ihr ganzes Leben relativ autark sozusagen gestalten können, und da können wir ganz viel von lernen. Und da geht es eben darum, mit bestimmten Projekten oder mit bestimmten Bürgerbeteiligungen sozusagen, dass beide Seiten sich aufeinander zubewegen sozusagen und man sich austauscht und natürlich dann auch eben in der zivilen Bevölkerung in Anführungszeichen auch Verbündete findet, um ja genau diesen biobasierten Strukturwandel in der Region voranzutreiben.
Dann freue ich mich auf jeden Fall auf Teil 2 vor allem, wenn der dann stattfindet. Das Projekt geht ja jetzt noch eine Weile bis 2023, richtig?
Genau, genau.
Habt ihr ja auf jeden Fall noch ausreichend Zeit und Potenzial hoffentlich, um da wirklich spannende Projekte zu finden, spannende Leute zu finden, mit denen ihr ins Gespräch kommt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir. Es war ein sehr nettes Gespräch, von einem Homeoffice ins andere.
Sehr gerne.
Viele weitere spannende Fakten findet ihr ja auf unserer Seite faktensammler.uni-greifswald.de. Hier könnt ihr auch eure Ideen und Gedanken zu dem Thema hinterlassen. Wir freuen uns sehr, sehr auf eure Reaktionen. Ich sage schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Faktensammel-Podcaster Nikolaus.